Also da sollte eigentlich jetzt ein anderer Titel stehen. Also ich hoffe, es ist die richtige Präsentation. Das war nämlich der Titel der letzten Predigt. Und jetzt heißt es 6 Tipps vom Erfinder. Kann aber auch sein, dass die drin geblieben ist. Also es ist eine göttliche Erfindung und heute geht es um Tipps vom Erfinder. Genau. Ich möchte einsteigen mit einer interessanten Begebenheit, die ein junger Pastorenkollege einmal erlebt hat. Er war Mitte 20, verheiratet, seine erste Pastorenstelle und bekam eines Tages einen Anruf von einem älteren Kollegen aus einer anderen Stadt. Und dieser ältere Kollege fragte ihn, du, dürfte ich dich einmal einladen zu einem Thema in unserem Jugendkreis? Ja, grundsätzlich gerne. Worum soll es gehen? Ja, das soll ums Thema Sex gehen. Und weißt du, das ist ja immer so, bei manchen Themen ist es gut, dass die Leute auch mal jemand anderen hören. Und von daher würde ich dich ganz gerne mal einladen. Und kannst du dir das vorstellen? Und er sagte, ja, grundsätzlich schon. Ich habe da schon auch mal was drüber erarbeitet. Kann ich gerne machen. Und dann sprachen sie noch über ein paar Details. Und dann sagte der ältere Kollege, wir machen das so. Es ist ja noch relativ weit hin. Das Grobe steht jetzt. Und die Feinabsprachen nehmen wir dann noch kurz vorher vor. Ich würde dich dann einfach noch mal 2 Wochen vorher anrufen. Alles klar. Termin war eingeplant und der jüngere Kollege, der war noch so ein bisschen oldschool unterwegs, hatte so einen großen Kalender auf seinem Schreibtisch, in dem er immer so Woche für Woche umblätterte. Und dann hat er vorgeblättert und schrieb Vortrag zum Thema. Und dann stockte er und dachte, da kann ja auch jeder reinschauen in diesen Kalender, der liegt so offen da. Auch ein bisschen unangenehm, wenn da einfach jetzt so jemand in meinem Büro vorbeigeht so und guckt und sieht das Thema an. Ich baue mir eine Eselsbrücke. Vortrag zum Thema Segeln. Segeln. Schrieb er rein, Vortrag zum Thema Segeln. 2 Wochen vorher, er hatte sein Büro im eigenen Haus, er war unterwegs, rief der ältere Kollege an und wollte nochmal die Feinjustierung vornehmen. Seine Frau ging ans Telefon und er sagte der ältere Kollege so, ich wollte nur noch mal schauen, ist alles in Ordnung und so. Ja, mein Mann ist gerade nicht da, aber ich kann es dir gerne aufnehmen. Ja, ich wollte nur noch mal dies und jenes besprechen und die Adresse auch noch mal nennen, wo es genau stattfinden wird. Und er sagte, alles klar, ich gehe mal zu seinem Kalender und trage das einfach neben dem Termin ein, dann weiß ich ja Bescheid. Und dann kurz bevor der ältere Kollege sich am Telefon verabschiedete, stockte die Frau noch und sagt, Augenblick, das Thema gibt er bei Ihnen? Und der Pastor am anderen Ende, ja, das hatten wir so besprochen. Sagte sie, das ist ja interessant. Und der Pastor sagte, wieso? Was ist an dem Thema denn so interessant? Die Frau wurde etwas innig und sagte, ganz ehrlich, mal so nur unter uns. Wir haben es bisher 2 Mal gemacht. Beim ersten Mal ist ihm vom ganzen Auf und Ab total schlecht geworden. Und beim 2. Mal musste er sich übergeben und wir haben abgebrochen. Und ihr merkt schon, bei diesem Thema, über das ich heute predigen werde, ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass weder jemandem schlecht wird, noch wir heute irgendwie abbrechen müssen. Aber die Geschichte zeigt ja schon, dass Kommunikation über Sex nicht ganz so einfach ist, oder? Irgendwie unangenehm oder stockt es oder wie machen wir es eigentlich am einfachsten, darüber zu reden. Wir hatten vor ein paar Wochen den Auftakt, Sex eine göttliche Erfindung, da seht ihr es noch. Und heute geht es darum, Tipps vom Erfinder. Und ich möchte mit euch einmal ganz kurz zurückschauen. Kleine Rückschau auf die letzte Predigt. Und wer sagt, Mensch, die würde ich mir gerne nochmal anhören oder anschauen, das ist ja möglich bei uns, dann könnt ihr euch einfach in YouTube nochmal auf unseren Kanal klicken und sie euch auch nochmal anschauen. Wir haben uns vor Augen geführt, nur ganz kurz nochmal im Review. Sex ist das Top-Thema unserer Gesellschaft. Es ist das Top-Thema in allen möglichen Medien. Aber wenn es um konstruktive Gespräche darüber geht, dann wird es schwer. Dann kann man noch mal Witze reißen und dann kann man noch mal so Verallgemeinerung bringen. Aber wirklich konstruktiv zu reden, da sind wir eher sprachunfähig und nicht besonders gut in der Lage dazu. Selbst Ehepaare nicht. Sex ist aber Teil unseres Betriebssystems. Es ist kein besonderer Bonus nach dem Motto, ja, nice to have, ein Add-on. Aus der Paartherapie weiß man, für das Überleben von langen Beziehungen ist Sex lebensnotwendig. Und deswegen immer wieder auch, Sex ist nicht irgendwie nett, sondern es ist wichtig. Es gehört rein in die Beziehung. Es verbindet so stark. Mehr als jede andere Erfahrung, die man als Paar zusammen machen kann. Wir haben uns auch angeschaut, Sex braucht Grenzen. Sex im Sinne Gottes ist für Mann und Frau innerhalb des Schutzraumes Ehe gedacht. Und wir haben uns angeguckt, Sex ist Freude. Allein schon, wie Gott den Mann und die Frau geschaffen hat. Wir haben uns mal angeschaut, wie sind wir eigentlich überragend ausgestattet. Biologisch alleine schon. Das ist wesentlich überschwänglicher als rein zur Kinderzeugung. Alleine schon da und was Gott in seinem Wort alles dazu geschrieben hat, das spricht eine klare Botschaft. Freude, Genuss, Leidenschaft. Und wenn wir uns das letzte Mal vor Augen geführt haben, dass Sex eine göttliche Erfindung ist, dann muss der Erfinder ja eigentlich auch Ahnung von der Materie haben, oder? Normalerweise ist das so. Wenn jemand etwas erfindet, dann kennt er sich auch am besten damit aus. So ist es ja mit Erfindung. Aber wo gucke ich denn eigentlich hin, um Tipps zu bekommen? Quellen gibt es ja genügend heute. Also, da brauche ich gar nicht zu suchen. Die werden mir so einfach offeriert. Da muss ich manchmal mich auch noch gar nicht irgendwo bewegen und schon werden mir irgendwelche Tipps angeboten. Ob in irgendwelchen Tankstellen oder im Internet. Auf einmal poppt ein Tipp auf und du sagst, nee, danke, ich habe eigentlich nach gar keinem Tipp gefragt. Manche haben Sex und Gott noch nicht in einem Atemzug nennen mögen. Und heute sprechen wir über Sex und Gott und Leidenschaft, Lust, Genuss. Passt das zusammen? Ja, das passt zusammen, das gehört zusammen. Bei Christen ist es nicht immer ganz so leicht, das ist manchmal ein verklemmtes Thema. Und man denkt, kann man da eigentlich auch drüber sprechen? Da müssen wir drüber sprechen. Es ist tatsächlich so, dass die Missionarsstellung nicht nur so heißt, weil Christen nur eine Stellung im Sex einnehmen können. Es gibt mehr. Und wenn ich dieses Thema mit Gott zusammenbringe, dann muss ich immer schon mal gucken, was habe ich denn überhaupt für ein Bild von Gott? Was ist denn mein Gottesbild? Das hängt ganz stark miteinander zusammen. Wenn Gott tatsächlich der Erfinder von Sex ist, denken wir dann, dass er peinlich berührt ist bei Sexualität und irgendwie so schnell mal wegguckt, weil das ist ihm irgendwie unangenehm? Wenn er der Erfinder des Ganzen ist, ist er dann nicht mittendrin? Dann kann man ihn doch nicht ausklammern, oder? Und wenn wir ihn ausklammern, dann glaube ich, dass wir Gott noch nicht gut genug kennen. Gott will, dass Sex gelingt und dazu beiträgt, dass es die Ehebeziehung stärkt. Denn Sex hat eine unheimliche Kraft, eine unheimliche Power. In beide Richtungen. Wir erleben Großartiges bei gutem Umgang mit Sex. Und wir erleben Verheerendes, wenn es missbraucht wird. Da müssen wir gar nicht weit gucken. Ich persönlich liebe es, gerade auch an den lauen Sommerabenden einfach mal Fackeln anzumachen oder einen Feuerkorb oder abends vorm Kamin zu sitzen im Winter. So, ich liebe es, in ein Feuer zu gucken. Und ich glaube, Sex ist manchmal auch vergleichbar mit so einem Feuer, das eine unheimliche Kraft hat. Und als ein Bild einfach, das sieht doch, es sieht doch schön aus, es sieht einladend aus. Prasselnd, prickelnd. Aber es gibt ja auch Sex im Umgang miteinander, der herabsetzend ist, der Macht ausübt, der missbräuchlich ist. Sex, der nicht den Richtlinien Gottes gemäß ausgeübt wird. Und dann kann dieses Feuer zerstörerisch sein. Und dann sieht es vielleicht so aus. Das ist auch ein Feuer. Aber es ist destruktiv. Was sind denn gute Richtlinien Gottes? Und davon finden wir tatsächlich in der Bibel sehr viele. Tipps vom Erfinder. Steigen wir nochmal ein, 1. Mose 1, gleich an den Anfang. Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, also das Ebenbild Gottes, das ihm ähnlich sein soll. Und zwar als Mann und als Frau. Zwei Geschlechter, die ihm gleich seien. Beide sind Gottes Ebenbild, aber auf unterschiedlicher Weise. Und Gott schafft den Menschen ihm gleich als Wesen, das auf Beziehung angelegt ist. Ohne ein Gegenüber war Adam einsam. Und dann lesen wir, dass Gott beschließt, Adam eine, und dann steht es im Hebräischen so, Eser zu schaffen. Also Luther übersetzt das mit Gehilfen und das ist sehr missverständlich. Das scheint die Frau doch sehr abzuwerten. Als ob die Frau ein Anhängsel ist, eine Gehilfen. Aber der Mann kommt schon eigentlich alleine klar, aber ist ganz nett, wenn er noch so eine kleine Helferin hat. Und das ist definitiv nicht gemeint. Wenn wir in dieses Wort Eser reinschauen, dann heißt das Hilfe oder Retter, das wird eigentlich häufig auch Gott zugeschrieben. Also ein Miteinander. Und zwar auf Augenhöhe. Und die Aussage, die bedeutet absolut keine Abwertung der Frau. Vielmehr wird deutlich, Mann und Frau sind notwendige Ergänzung füreinander. Und da ist nicht der eine oder das andere einfach nur Beiwerk der Schöpfung. Und das sehen wir eigentlich auch, wenn wir die Bibel anschauen als Ganzes. Es gibt Bibelstellen, die darauf zuspielen, dass Gott eben auch nicht nur Vater ist, sondern auch Züge hat, die einer Mutter gleichkommen. Im Jesaja. Gott tröstet, wie einen eine Mutter tröstet. Also, das ist beides in Gott. Und Gott schafft den Menschen nach seinem Bilde als Mann und als Frau. Und wenn wir dann weiterschauen, dieser Erkenntnis nach, dann ist das so, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und das ist spannend, weil wir Sexualität häufig rein körperlich sehen. In unserer Gesellschaft wird das abgekoppelt. Aber das geht nicht abzukoppeln. Es entsteht aus Mann und Frau eine neue Einheit. Hier kommen diese beiden Menschen sich körperlich und seelisch so nahe und erleben diese Ergänzung durch das andere Geschlecht am tiefsten, am unmittelbarsten. Und dieses Einswerden von Mann und Frau, Körper und Seele, was für eine Widerspiegelung von Gott, von ihm selber. Von seinem Bilde. Wie entsteht denn Einheit, Leib und Seele? Wenn wir uns das Körperliche anschauen, wie kann da Nähe entstehen? Da sind wir beim Thema Zärtlichkeit. Da sind wir beim Thema körperliche Nähe, Sexualität. Und wenn wir seelische Nähe angucken, dann ist das eher die innere Nähe. Die Herzensnähe, die Verbundenheit, Vertrauen, sich einander anzuvertrauen, sich einander hinzugeben, ganzheitlich. Hier kommen Leib und Seele zusammen. Und lasst mich das an dieser Stelle einmal sagen, wenn ihr als Ehepaar lange keinen Sex mehr miteinander hattet oder es ist für euch ein richtig schwieriges Thema, dann könnte es sein, dass die Herzensnähe im Alltag auf der Strecke geblieben ist. Denn das hängt miteinander zusammen. Knüpft wieder ganz neu an. Nehmt Anteil aneinander. Verbringt Qualitätszeit zusammen. Investiert in eure Beziehung. Es ist kein Selbstläufer. Tipps vom Erfinder. Tipp 1. Entzieht euch einander nicht. Und da schreibt Paulus an die Korinther, 1. Korinther 7, Verse 3 bis 5. Ich nehme uns da mal mit hinein. Ihr könnt gerne euren Übersetzungen sonst mitlesen. 1. Korinther 7, da schreibt er, der Mann gebe der Frau, was ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, dass ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ein interessanter Text. Und es geht darum, gute Entscheidungen zu treffen. Gute Entscheidungen. Sich nicht zu entziehen. Sich nicht zu verweigern. Einander nicht zu vernachlässigen. Und wenn ihr diesen Text vor Augen habt, einige haben den bestimmt schon häufiger gehört oder gelesen oder einfach auch beim ersten Eindruck für manche hier, dann wisst ihr oder ahnt, dass dieser Text in der Geschichte auch schon aufs Schlimmste missinterpretiert worden ist. Es gibt nämlich viele Orte auf dieser Welt, wo Frauen nicht frei über ihren Körper verfügen dürfen und Kulturen, in denen Frauen als Eigentum des Mannes angesehen werden. Und das ist selbstredend. All das Grauenhafte, was daraus resultiert, überhaupt nicht das, was Paulus hier meint. Das widerspricht dem vollkommen. Dieses Verfügen, von dem Paulus hier spricht, ist definitiv etwas Gegenseitiges. Keiner der beiden Partner hat allein das Sagen, ob Sex stattfindet oder nicht. Und das ist doch ein genialer Schachzug, oder? Dass hier die Vollmacht über den Körper dem jeweils anderen zugesprochen wird. Nicht ich regiere über dich. Das geht nicht im Miteinander, das geht nicht in Beziehung, das geht nicht in Sex. Es geht nicht darum, anzuordnen, zu befehlen. Das widerspricht dem vollkommen. Sondern Wünsche zu äußern. Im Sinne von, ich würde mir wünschen, körperlich nah mit dir zu sein. Ich würde mir wünschen, dass wir Sex haben. Wann und wo könnten wir uns verabreden? Dem entspricht es aber auch, dass wir respektieren, wenn der andere Partner mal nicht mag oder kann. Grundsätzlich wissen wir, Sex ist wichtig für jede Paarbeziehung. Sex verbindet. Und die Paartherapeutin Veronika Schmidt, aus deren Bücher ich heute ein bisschen was mit einfließen lasse, die hatte ich schon letztes Mal vorgestellt, gibt es hier am Büchertisch. Liebeslust und Alltagslust, sehr empfehlenswert, kann ich euch nur noch mal ans Herz legen. Schaut da gerne rein, liegen hier aus. Und das ist Lektüre von einer christlichen Paartherapeutin geschrieben, sehr, sehr erhellend. Sie schreibt, die Erfahrung in der Paarberatung zeigt, dass sich Paare schleichend auseinanderleben, wenn sie keinen Sex mehr haben. Und dann ist der Schritt, an anderer Stelle Erfüllung zu suchen, nicht mehr weit. Keinen Sex mehr zu haben, bedeutet oft, dass die Nähe verloren geht. Es gibt keinen Hautkontakt mehr, keine Küsse, keine Zärtlichkeiten. Beide Partner verhungern seelisch. Bis die Affäre kommt, haben sich viele Paare innerlich schon längst aus der Ehe verabschiedet. Auch deshalb ist es so wichtig, Nähe und Zärtlichkeit wieder zu suchen und zu pflegen. Die Häufigkeit, wie oft Sex stattfindet, das ist sehr individuell. Und das braucht Kommunikation. Das braucht Gespräch, ehrliches Gespräch. Eine Paarberaterin berichtete einmal von einem älteren Paar, das in ihre Beratung kam. Und besonders sie litt unter der Situation, dass er täglich Sex einforderte. Und das war für sie eine absolute Überforderung. Und so mussten sie einfach wieder lernen, miteinander zu vereinbaren, was für beide erfüllend ist. Und wenn Paare sich allerdings dann gar nicht verabreden, dann kann es sein, dass Sex auch auf der Strecke bleibt. Es gibt den Mythos von der Spontaneität beim Sex. Den Mythos gibt es. Und das mag in der Ausnahme klappen. Vielleicht noch in den Flitterwochen. Es klappt hundertprozentig immer in Filmen. Aber in der Regel wird es beim Stress im Alltag scheitern. Insbesondere, wenn es noch kleine Kinder gibt. Dann kommt es nicht einfach so, wie es in Filmen vorgegaukelt wird. Und man kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause, verschwitzt und alles. Und natürlich, das ist das Erste, woran alle beide denken. Nein, zwischen Kindern und Küche und alles. Das ist ein Mythos. Und deswegen braucht es unsere Investition. Wir müssen uns verabreden. Wir müssen Qualitätszeit einpflegen. um Intimität auch vorkommen zu lassen. Und das müssen wir akribisch einplanen. Oft ist das sich einander entziehen, beziehungsweise keinen Sex zu haben, ja ganz pragmatischer Art. Und das habe ich eben schon angedeutet. Der Alltag ist einfach überlagert. Alltägliche Pflichten, dann ist der Haushalt, Kinder, Beruf, Beziehungsstress und was weiß ich. Das habt ihr vor Augen. Und so geht der gemeinsame Sex irgendwie unter, wenn wir nicht drauf achten. Veronika Schmidt betont in ihren Büchern, sie sagt, Frauen meinen oft, nicht zu können, wenn etwas in der Beziehung nicht stimmt, weil er gerade nicht das Richtige oder gerade etwas Falsches oder gerade nichts gesagt hat. Weil er sich tagsüber keine Mühe gegeben hat, weil er zu wenig hilft. Frauen schmollen, sind beleidigt, fühlen sich vernachlässigt und so weiter. Frauen stellen oft Bedingungen, dass Sex stattfinden kann. So entziehen Frauen sich ihrem Mann. Also eher ein Machtspiel. Und Männer wiederum fühlen sich abgelehnt, wenn die Frau sich entzieht. Eine einzige herabsetzende Bemerkung kann bei Männern ausreichen, das anfängliche Verlangen augenblicklich im Keim ersticken zu lassen. Und in der Folge entziehen sich Männer ebenfalls. Und manche Männer flüchten dann in Solo-Sex, ins Internet, schauen Pornos, begeben sich in diese Schiene. Das Fatale ist, wenn einer der Partner beginnt, sich dem anderen zu entziehen, dann wird die Gefahr tatsächlich groß, dass beide sich einander entziehen. Solche beschriebenen Haltungen zerstören definitiv Ehen und Beziehungen. Denn kein Sex zu haben, ist keine Lösung. Und deshalb betont Paulus es so sehr, sich einander nicht zu entziehen. Das ist ihm so wichtig. Und das ist ein Tipp, der alle Bereiche jetzt durchzieht. Der Tipp lautet nämlich, redet miteinander. Und ihr merkt, es ist so einfach wie das. Aber es ist so schwer, insbesondere über dieses Thema. Es kann sein in Bezug auf Dinge, die zwischen euch stehen. Und da braucht es manchmal in diesem innigen, intimen Bereich wirklich auch Vergebung. Wenn wir uns verletzt haben, unvorsichtig miteinander umgegangen sind, vielleicht sogar Bemerkungen über den anderen gemacht haben, die einfach ganz tief in die Identität hineingegangen sind und die einfach verletzen. Und da braucht es Vergebung. Aber da müssen wir reden. Und genauso ist es unerlässlich, dass du deinem Partner deine Wünsche mitteilst. Wenn du das nicht machst, dann kannst du darauf lange warten, dass es stattfindet, weil in der Regel dein Partner dir deine Wünsche nicht von den Lippen abliest. Das ist einfach so. Insbesondere in unserer Unterschiedlichkeit. Wir sind so unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse als Mann und Frau. Und da braucht es viel, viel Vertrauen, auch gerade deine Wünsche einzubringen und zu äußern. Aber wenn wir dann unsere Wünsche auch tatsächlich kundtun, dann achten wir bitte darauf, dass wir es als Wunsch formulieren und nicht im Sinne einer neuen Anordnung. Das kann nämlich auch sehr manipulierend verwendet werden. Es könnte auch sein, dass ein Mann sagt, ich würde mir Folgendes sexuell von dir wünschen, weil ich gerade an manchen Bereichen sehr versucht bin und weiß nicht, ob ich widerstehen kann. Das ist nicht gut. Das ist nicht auf Augenhöhe, das ist nicht beidseitig. Das ist manipulierend. Gleichsam müssen wir auch reden über unsere Grenzen. Wenn einer sagt, das will ich nicht, dann ist das eine zu respektierende Grenze. Aber es braucht Kommunikation, miteinander reden und das setzt voraus, dass ich mich auch verletzbar mache. Und das braucht meine Hingabe, das braucht mein Vertrauen. Und das ist nicht einfach so da, das ist kein Selbstläufer. Dafür muss ich mich immer wieder neu entscheiden. Es geht um viele gute Entscheidungen, hier in diesem Thema miteinander zu lernen. Redet miteinander. Und ein weiterer Tipp, lernt einander kennen. Kann man sagen, naja, wir kennen uns ja eigentlich schon ganz gut. Aber vielleicht wisst ihr noch nicht so sehr von den so fatal unterschiedlichen Bedürfnissen, die Mann und Frau haben, wenn es ums Thema Sex geht, aber auch ansonsten. Die Frau möchte erst einmal, möchte sie Geborgenheit. Sie möchte Zärtlichkeit. Sie möchte tiefes Miteinander erleben. Sex ist für die Frau oft eine Folge von Herzensnähe. Das muss zusammengehen. Die Frau könnte sagen, Schatz, ich spüre dich gar nicht. Und der Mann könnte erwidern, na, wir hatten noch keinen Sex miteinander, ne? Also können wir uns auch noch nicht spüren. Es ist so unterschiedlich, wie wir da ticken. Ich habe eine Zeichnung gefunden, die fand ich phänomenal. ein bisschen zum Schmunzeln, aber sagt einiges aus. Das Paar am Strand. Romantisch, denkt sie. Und er denkt, da geht doch noch mehr. Frauen und Männer ticken anders. Und Frauen sind so dermaßen vernetzt. Männer sind fokussiert. Und ich sage euch jetzt hier wahrscheinlich nicht viel Neues. Aber es ist wichtig, das zu wissen, auch im Bereich von Sex. Männer sind zielgerichtet. Und wie ist das mit dem Fokus? Wenn wir so einen Laserpunkt hier hätten, ne, habe ich ja hier auch, ne, dann kann man ja so, das ist nicht unbedingt fokussiert. Ich muss schon fokussieren. Ich muss mich ausrichten, ich muss ein Ziel haben. Und das ist die Stärke vom Mann auch. Frauen nehmen sehr viel mehr wahr. Und gleichzeitig haben sie viele Punkte im Sinn, die für Männer jetzt scheinbar nichts miteinander zu tun haben müssen. Aber sie vernetzen sie und so haben sie für die Frau etwas miteinander zu tun. Und das macht es manchmal schwer, für die Frau im Hier und Jetzt zu sein, ganz da zu sein und sich nur auf das eine einzulassen. Und ihr merkt, das ist Stärke und Schwäche. Es hat beide Seiten der Medaille. Genauso wie beim Mann. Er kann alles andere ausblenden, um ein Ziel zu verfolgen. Und dieser Fokus, der muss aber auch geleitet werden, damit das richtige Ziel vor Augen ist. Frauen können übrigens beim Sex auch noch an ganz viele andere Dinge denken. Vielleicht sogar an Shopping oder an irgendwie. Das ist für den Mann unvorstellbar. Das ist fokussiert. Das ist absolut ausgerichtet. Nicht nachvollziehbar. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ich habe eine Bierwerbung gesehen. Also ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Marke. Das ist auch völlig egal. Das geht ja nicht um, sondern es geht einfach darum, wie Männer und Frauen unterschiedlich ticken. Ich fand sie erheiternd. Also der Mann weiß, wie er zum Bier kommt. Und die Frau muss noch mal sehen. Ne? Kleidung, Schuhe und so. Und mal gucken, was für ein Getränk. Das ist unheimlich vernetzt. Beim Mann ist es klar. Ich durst Bier. Und bei der Frau ist es ein bisschen differenzierter. Und wer vielleicht mit Bier jetzt nicht so viel anfangen kann, es gibt ja auch Technik. Beim Mann gibt es on and off. Und bei der Frau gibt es auch ein paar mehr Knöpfe. Und die sind vielleicht auch noch nicht alle on oder da muss man sich nochmal drum kümmern. Und ihr Lieben, auch für Singles, die hier heute sitzen, kann das hier eine wichtige Lerneinheit sein. Es kann sein, dass ihr sagt, Mensch, jetzt geht es hier um Sex und Ehe und Paar, da habe ich ja gerade nichts mit zu tun. Manche sagen, das habe ich noch vor mir, manche sagen, das habe ich schon hinter mir oder wie auch immer. Ihr könnt auch Prinzipien lernen hier. Als Frau zu lernen, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Als Mann zu lernen, seine Gedanken zu lenken. Seine Ziele zu lenken. Und nicht von ihnen gelenkt zu werden. Aber auch Prinzipien über Gott. Wie tickt Gott? Wie ist Gott drauf im Thema von Sexualität? Wow, das erweitert vielleicht mein Gottesbild. So habe ich das gar nicht erwartet. Das hilft mir, Gott ein Stückchen mehr kennenzulernen. Ich möchte noch mal ein Wort an die Männer richten. Der Schlüssel für eine erfüllende Sexualität ist die Frau. Es gibt im Buch Hohelied, es gibt im Alten Testament das Buch Hohelied, da wird ein sehr treffendes Bild für Sexualität beschrieben. Der Liebende beschreibt seinen Garten der Lust, obgleich er für ihn noch verschlossen ist. Und er beschreibt, wie die Geliebte seine Braut ein Lustgarten ist. Also das ist ein Garten. Die Sexualität der Frau, die gemeinsame Sexualität. Und die Frau entscheidet, ob sie diesen Garten öffnet oder eben auch nicht. Der Mann kann aber entscheidend dazu beitragen. Ich nehme euch mal in ein paar Verse mit hinein. Da sagt er beschreibt den Garten voller edler Pflanzen. Mein Mädchen ist ein Garten, in dem die schönsten Pflanzen wachsen. Aber noch ist er mir verschlossen. Meine Braut ist eine erfrischende Quelle, aber noch kann ich nicht davon trinken. Ja, dein Körper ist ein herrlicher Garten. Darin stehen, und das sind jetzt Beschreibungen der damaligen Zeit, ne, Granatäpfelbäume mit köstlichen Früchten und die Hennersträuche blühen in voller Pracht. Es duftet nach Nade und Safran, Kalmus und Zimt. Selbst Weihrauchsträucher, Myrrhe, Aloe und die edelsten Balsamgewächse sind dort zu finden. Du bist eine sprudelnde Quelle mit frischem Wasser, vom Libanon fließt es herab. Und sie kommt, Nordwind und Südwind. Das ist eine Beschreibung für ihren Mann. Durchweht meinen Garten, tragt deine Früchte hinaus. Komm, mein Liebster, in deinen Garten und genieße die köstlichen Früchte. Der Garten ist geöffnet. Die Zeit der Verschlossenheit vorbei. Verführung, erotische Kompetenz. Ich betrete den Garten. Mein Mädchen, meine Braut. Ich pflücke die Myrrhe und ernte den Balsam. Ich öffne die Wabe und esse den Honig. Und ich genieße die Milch. Und hier geht es nicht darum, dass sie jetzt irgendwo im Garten sitzen und ein bisschen Obstsalat und Honig und Milch. Man versucht ja immer so ein Stückchen zu verstehen und zu übertragen und zu sagen, das kann doch bitte nicht in der Bibel stehen. Doch das steht in der Bibel und das ist eine absolute Beschreibung von reinster Erotik zwischen Mann und Frau. Das ist definitiv die Zielrichtung. Da tun sich manche Theologen schwer. Aber ich bringe euch gleich noch zum Abschluss in ein paar Verse hinein, die das sowas von deutlich auch beschreiben, wo man sagt, da kann ich jetzt nicht drüber weg. Mich an den Brüsten zu berauschen jederzeit. Welche Brüste meint der da? Das ist bestimmt sehr metaphorisch. Das ist einfach so glasklar, wie es nicht klarer geht. Der Mann hat einen großen Einfluss darauf, ob er den Garten genießen darf. Das beginnt übrigens nicht erst abends kurz vorm Zubettgehen. Es beginnt schon morgens. Es beginnt, wie ich meiner Frau begegne. Wie drücke ich denn Liebe aus, Wertschätzung, so dass es auch wirklich bei ihr ankommt? Das ist schwierig, Männer. Wir sind ja Männer hier unter uns, Frauen, ihr könnt weghören. Wir müssen das lernen. Das ist nicht unsere Sprache, weil wir sagen, das haben wir ihr doch gesagt. Wir haben es doch schon gesagt. Das muss sie doch verstanden haben. Wie kannst du meinen, dass ich dich jetzt nicht liebe? Ich habe dir das doch schon so oft gesagt. Wir müssen ein Stückchen mehr lernen, so zu kommunizieren, dass es ankommt. Und da müssen wir einander kennenlernen. Männer, spart nicht an ernst gemeinten Komplimenten. Das ist nicht so wie, ich habe mein Buch gelesen, es ist gut, Blumen mitzubringen. Jeden Tag stelle ich einen Strauß Blumen hin. Läuft. Nee, vielleicht kann es auch sein, dass das jetzt gar nicht mehr läuft, weil die Blumen, hat sie gerade keinen Bock mehr drauf. Worum geht's denn? Was kommt an? Ein Kompliment um des Komplimentes willen? Oder geht es, das Herz meiner Frau zu erreichen? Und da müssen wir erfinderisch werden. Da dürfen wir erfinderisch werden. Frauen und Männer haben generell eine andere Selbstwahrnehmung. Auch in puncto, sich mit anderen zu vergleichen. Da geht es den Männern, wir sind ja in einigen Sachen sind wir fokussierter und haben da eine andere Blickrichtung, haben eine andere Brille auf. Und Frauen sind da komplexer. Und an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen komplizierter, weil sie auch so ein Stückchen in unserer Gesellschaft geprägt worden sind. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, ein kleiner Cartoon, aber ich finde, der bringt das auf den Punkt. Sie sehen sich beide im Spiegel. Die Frau sieht einfach eigentlich großartig aus, aber im Spiegel irgendwie, wie ist die Selbstwahrnehmung? Oh, überall ein bisschen zu viel und da und Mensch und hier und da. Und der Mann, der dürfte eigentlich mal wieder ein bisschen was für sich tun. Er ist eigentlich der Supermann, ne? Ist doch klar, hast du auf mich gewartet. Kann sofort losgehen, hier bin ich, in voller Pracht und Herrlichkeit. Ein bisschen anders, wie Mann und Frau sich wahrnehmen. Der Mann, der... hat vielleicht manchmal eine etwas positive Brille auf. Und die Frau, egal, und jetzt ist man nicht ganz ehrlich, egal wie schön und attraktiv sie auch sein mag, eine Frau empfindet sich tendenziell als verbesserungswürdig. Es hat nichts mit Objektivität zu tun. Eine Frau denkt, hier und da noch ein bisschen. Das ist ein Problem, ihr Lieben. Das fällt ihnen schwer, sich selbst liebevoll und wertschätzend zu betrachten. Und das hat mit vielem zu tun. Mit Botschaften aus dem Umfeld, mit dem, wie Entwicklung von Mädchen zu Frau stattgefunden hat, aber auch mit Bemerkung vom Partner. Und das können nur so Randbemerkungen sein, die gehen so tief rein. Und ein bisschen Sport würde dir auch mal wieder gut tun. Oder. Oder hast du gesehen, wie die, oder? Es kann so tief verletzen. Und dadurch sind viele Frauen geradezu besessen davon, einem unrealistischen Körperbild entsprechen zu wollen. Eine Verkäuferin eines Unterwäscheshops, jetzt wird es hier intim, erzählte, wie eine Kundin sich darüber geärgert hatte, dass ihr das Bauchweckhöschen in Größe S zu groß war und es dieses in XS nicht gab. Ja, vielleicht deshalb, weil man in Größe XS gar keinen Bauch mehr hat, oder? Versteht ihr das Problem? Das ist ein Problem. Der gnadenlose Blick unserer modernen Gesellschaft, das ständige Vergleichen mit anderen. Was erzeugt das? Was ist das Ergebnis? Das sind unablässige Gefühle der Minderwertigkeit, des Ungenügens. Es reicht noch nicht. Ich muss noch mal hier, ich muss noch mal da. Das ist total unglaublich. Sex braucht einen wohlwollenden Blick auf uns selbst. Und deshalb sollten wir uns gegenseitig, vor allem die Männer, ihre Frauen, bestätigen, dass sie schön, dass sie begehrenswert sind. Und ich sage euch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Man kann immer sagen, na warte mal, ich vergleiche nochmal und wie bitte? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und da kannst du subjektiv deine Schönheit ausdrücken. Mach das, spar damit nicht. Das ist so tief in die Identität hinein. Das ist so nötig, das ist so wichtig. Und da gibt es befreiende Texte, auch im Buch Hohelied. Ich habe euch was mitgebracht. Einfach nur mal aus diesen Versen zusammen komprimiert. Siehe, schön bist du, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen, dein Haar, deine Zähne, deine Lippen, dein Mund, deine Schläfe, dein Hals, deine beiden Brüste. Alles an dir ist schön, meine Freundin. Und kein Makel ist an dir. Und wisst ihr, da geht es nicht um die Beschreibung im Sinne von einem Schönheitsideal. Es geht einzig und allein um die subjektive Wahrnehmung der Liebenden. Und wenn du liebst, dann erkennst du Schönheit. Wenn du wirklich liebst, dann siehst du Schönheit. Und dann drück sie aus. Und mach das bitte inflationär. Viel mehr, als du denkst. Für guten, gesunden, leidenschaftlichen Sex ist es so wichtig, sich selber annehmen, sich selber lieben zu können. Denn wenn ich mich in meinem Körper wohlfühle, dann bestimmt das ganz viel, wie ich mich auch verhalte. Die Art und Weise, wie ich mich bewege und wie ich meinen Körper bewohne. Es gibt eine Londoner Psychotherapeutin, Susi Orbach, und sie rät, unseren Körper so zu bewohnen wie ein bequemes Sofa oder ein gemütliches Haus. Also bewohne deinen Körper so, dass du dich wohlfühlst. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin immer noch ein bisschen defizitär und brauche noch Bauchweckhöschen in XS, dann kann ich mich nicht wohlfühlen. Aber das ist ja eigentlich großer Schwachsinn, wenn wir einen Schritt zurückgehen. Das ist ja eine absolute Lüge. Und deswegen brauchen wir Bestätigung, wir brauchen Wertschätzung. Gebt sie einander. Veronika Schmidt sagt hier an dieser Stelle, viele Menschen optimieren und bewirtschaften ihren Körper, das heißt aber nicht auch zwingend, dass sie ihn gut bewohnen. Ein gut bewohnter Körper ist ein glücklicher Körper, innerlich erfüllt. Da Sex in vielerlei Weise mit Loslassen zu tun hat, sollten wir uns auch mal losmachen von den Krücken der Selbstoptimierung, der Modezwänge und der Gefallsucht. Dann können wir selbst stehen, unserer selbst bewusst sein, einen gesunden Selbstwert haben, überzogenen Ansprüchen entgegenstehen und uns auch fallen lassen, auch beim Sex. Geliebte machen sich gegenseitig einzigartig, begehrenswert, attraktiv füreinander und sie bestätigen sich gegenseitig ihre Schönheit, auch wenn sie zusammen sind. Hohelied, da sagt er, wie schön bist du, meine Freundin, wunderschön bist du. Deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Und sie sagt, so schön bist du auch, mein Liebster, wie stattlich anzusehen. Also sie geben sich gegenseitig Komplimente und sparen damit nicht. Und das ist so nötig. Und wenn das stattfindet, dann kann ein Paar sich ganz anders genießen. Genießt einander. Und da möchte ich euch zum Abschluss einfach nochmal ein Stückchen auf dem Silbertablett servieren. Was sagt denn Gottes Wort zu dem Thema, einander zu genießen? Da gibt es in Prediger 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Also nicht, ja, das kriegt ihr schon irgendwie gebacken und klar, ihr könnt auch nebeneinander herleben und manche Sachen sind auch nicht so wichtig. Genießen. Genießen, das ist absolute Qualität. Und Sprüche 18, da steht, deine Quelle sei gesegnet. 5, Vers 18 und 19. Erfreue dich an der Jugend, an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmütige Gemse, ne, das sind Begrifflichkeiten, die damals wohl anscheinend salonfähig waren. Könnt ihr mal ausprobieren irgendwie heute Abend? Meine anmütige Gemse. Ihr werdet kreativ und findet neue Begrifflichkeiten. Das traue ich euch sehr zu. Aber jetzt wird's klar, ne? Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Also findet Begrifflichkeiten und dann ist das wirklich ein Genuss. Genießt einander. Und wenn ihr sagt, Mensch, da sind wir noch so ein bisschen beim ABC, beim kleinen ABC oder klein einmal eins, das ist okay. Übung macht den Meister. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen in dem Sinne. Naja, ein Meister ist vom Himmel gefallen, das ist der Meister aller Meister. Der ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Aber ansonsten geht es darum, dass wir lernen. Und lasst euch nicht vorgaukeln, na, in den Filmen ist es doch auch so. Man sieht sich und bäm, hey, beide gehen ab wie die Raketen. Ja, in der Realität lernt man sich kennen. Und ich habe das von älteren Ehepaaren immer wieder gehört, dass man denkt, kann eigentlich nicht stimmen, weil mit dem Alter wird man weniger knusprig. So, dann kann das doch nicht stimmen, dass die Intimität immer schöner wird. Vielleicht hat das damit zu tun, dass man sich immer mehr kennenlernt, immer vertrauter wird, dass man sich einander mehr öffnet, einander mehr hingibt, dass der Genuss größer wird. Wahrscheinlich kann es damit zusammenhängen. Last but not least, achtet den anderen höher als euch selbst. Also es geht um meine Haltung. Und das sagt Paulus ja für die Gestaltung der Ehe. Da sagt er, ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Und diese Verse, die dann folgen, die werden häufig auch missverstanden und auch missbraucht. Da wird gesagt, ihr Frauen, ihr ordnet euch jetzt den Männern unter. Ja, das hat eine andere Überschrift. Ordnet euch einander unter. Das ist nämlich die Haltung, die Ehe bestimmen soll. Es ist auf Augenhöhe. Es ist auf Augenhöhe. Und überall da, wo das in ein Ungleichgewicht rutscht, entsteht ganz viel Schmerz. Und in Philipper 2 sagt Paulus, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig, einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als dich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Also geht es nicht darum, was habe ich davon? Was kriege ich? Was bekomme ich? Sondern was hat mein Partner davon? Es geht nicht darum, ich, sondern wir. Was kann ich geben? Wie kann ich dich höher achten als mich selbst? Nicht nur auf das Meine sehen, sondern auf das, was dir dient. Das ist eine generelle Haltung im Umgang miteinander und so wichtig im Thema Sexualität. Ehe und Sexualität braucht Augenhöhe. Einander dienen ohne jegliches Machtgefälle. Wir haben uns angeguckt, entzieht euch einander nicht. Redet miteinander. Lernt einander kennen, mehr kennen, tiefer kennen, intimer kennen. Teilt einander eure Wünsche mit. Aber auch da, wo es Grenzen gibt. Genießt einander. Achtet den anderen höher als euch selbst. Ich möchte einfach gern zum Abschluss ein paar Fragen stehen lassen. Und dann gehen wir gemeinsam in das Abendmahl. Ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht. Bisschen klein, aber vielleicht könnt ihr sie lesen. Haben sich eure Herzen voneinander entfernt? Das ist Thema Herzensnähe. Die seelische Nähe. Es geht um Körper und unsere Seele. Wir sind Körper, Geist und Seele. Ist Jesus auch in eurer Sexualität dabei? Oder klammern wir ihn da aus? Gibt es Geschehnisse aus der Vergangenheit, die mich begrenzen und Heilung oder Vergebung brauchen? Dann sprecht darüber und lasst euch da nicht begrenzen. Dann braucht ihr eine Erweiterung. Vergebung ist ein Schlüssel, ihr Lieben. Und wenn ihr nur wie Freunde in der Ehe lebt, aber Intimität nicht mehr vorkommt, glaubt ihr noch an ein Auferstehungswunder in eurer Sexualität? Wir glauben manchmal an viele Wunder, an Heilungswunder und finanzielle Wunder und in unserer Sexualität. Glauben wir da auch an Wunder? Dasselbe Gott übrigens. Und er hat Sexualität erschaffen. Ich glaube, er hat große Wunder vor. Betet doch, dass Jesus euch neu befähigt, euren Partner so leidenschaftlich zu lieben. Lasst das einfach mal auf euch wirken. Lasst mal 1-2 Minuten. Und guckt mal, was für euch da dran ist. Und wo ihr merkt, das ist für mich als Single vielleicht auch wichtig geworden heute. Das ist für mich als Mann oder als Frau wichtig. Und guckt mal, was ihr da mitnehmt und was ihr dann auch daraus macht.